Deutschlandfunk, Information und Musik.
Ein Gespenst geht um in Deutschland, das Gespenst der Enteignung, so könnte man sagen. Entsprungen ist dieses Gespenst aber nicht etwa dem Kommunistischen Manifest, sondern dem Grundgesetz. Genauer gesagt Artikel 15 des Grundgesetzes. Diesen lange tot geglaubten Artikel versuchen einige Berliner nun zum Leben zu erwecken. Sie haben nämlich ein Volksbegehren gestartet unter dem Motto Deutsche wohnen und Co. enteignen. Und ihr Ziel ist dabei, zum Wohle der Allgemeinheit sollen bestimmte Immobilienkonzerne gegen Entschädigung vergesellschaftet werden. Gegner dieser Initiative warnen vor sozialistischer Enteignung und halten dagegen, dass es die Kernaufgabe des Staates sei, privates Eigentum zu schützen. Was aber bedeutet Eigentum heute in einer sozialen Marktwirtschaft? Sollte der Staat es um jeden Preis schützen oder sollte er das Wohl der Allgemeinheit in den Vordergrund stellen, wenn es um eine so brennende soziale Frage wie das Wohnen geht? Darüber habe ich sprechen können mit Eberhard Schockenhoff. Er ist römisch-katholischer Priester, Professor für Moraltheologie in Freiburg im Breisgau und er war bis 2016 Mitglied des Deutschen Ethikrates. Im Grundgesetz steht ja, Eigentum verpflichtet, aber wozu eigentlich?
Eigentum verpflichtet dazu, dass man bei seiner Nutzung nicht nur die eigenen Interessen im Auge hat, dies natürlich vorrangig, sonst wäre es ja kein Eigentum, sondern auch darüber hinausgehende Interessen der Allgemeinheit. In der christlichen Tradition ist das Recht auf Eigentum in seiner privaten Form nie als ein absolutes und ungebundenes Recht verstanden gewesen. Das gilt schon für die Art seiner Begründung. Man hat es nicht ursprünglich im Wesen der Person, des Individuums verankert, sondern man hat gesagt, die Güter dieser Erde sind ursprünglich dem Ziel gewidmet, für die gesamte Menschheit den Unterhalt zu gewährleisten. Und diese gesamtmenschheitliche Widmung der Güter, die wird in einem zweiten Schritt dann übertragen, eine konkrete Form der Eigentumsordnung, indem man sagt, es gibt so etwas wie eine menschheitliche Erfahrung über die vielen Räume der Zeiten hinweg, die sich immer wieder bestätigt hat, dass nämlich dann für alle am besten gesorgt ist, wenn jeder einen Teil für sich hat, für den er in besonderer Weise verantwortlich ist. Und diese Erfahrung, dass es in der Regel in Gesellschaften, die eine private Eigentumsordnung kennen, auch denjenigen besser geht, die am schlechtesten gestellt sind, die hat sich ja immer wieder in der Geschichte wiederholt. Im Grunde hat das auch in der gegenwärtigen Philosophie etwa ein Theoretiker der Gerechtigkeit wie John Rawls aufgenommen. Und nicht ungebunden ist das Eigentumsrecht deshalb, weil, wie gesagt, bei seiner Nutzung eben auch die Allgemeinwohlverpflichtungen vor Auge stehen sollen. Und die sind dann die Grundlage dafür, dass in extremen Fällen auch eine Enteignung in Betracht gezogen werden kann.
Also man kann sagen, Eigentum verpflichtet und zwar auch den Staat in ganz besonderen Fällen das Eigentum der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen.
Also zunächst verpflichtet das Eigentum denjenigen, der es besitzt. Und dann kann es eine Verpflichtung des Staates werden, in das Privateigentum einzugreifen. Wenn ein sozialer Notstand herrscht, etwa ein Wohnungsmangel, der muss aber ein sehr erhebliches Ausmaß angenommen haben. Und in diesem Fall muss man nun natürlich sagen, dass der Staat ja erst vor wenigen Jahren sich getrennt hat von seinen eigenen Sozialwohnungen. Die hat er ja gerade dann privatwirtschaftlich verkauft, weil er, um seinen Haushalt zu sanieren, diese Summen benötigte. Und dann ist es für das Vertrauensverhältnis zwischen Staat und Bürgern natürlich sehr ruinös, wenn er jetzt wenige Jahre später das zum Anlass nimmt, die damaligen Käufer wieder zu enteignen. Und dann müsste er dazu natürlich in einem Rechtsstaat, das dürfte nicht willkürlich erfolgen, auch eine angemessene Entschädigung bezahlen. Und das würde erhebliche Summen erfordern, die über das hinausgehen, was er damals beim Verkauf erlöste. Und insofern ist es auch wirtschaftlich gesehen, rechnet sich diese Maßnahme nicht.
Sie haben gerade gesagt, dass es tatsächlich auch ums Vertrauen der Bürger in den Staat geht. Und wenn man mal Eigentum ein bisschen anders denkt, nämlich im Kern das Recht, andere von der Benutzung einer Sache auszuschließen, dann ist ja Eigentum kein natürliches Verhältnis von Mensch zu einer Sache, sondern von Mensch zu Mensch, also von einem Eigentümer zu einem Nicht-Eigentümer beispielsweise. Das heißt, es geht letztlich nicht nur darum, was ist meins oder was ist deins, sondern auch, wer bin ich eigentlich im Verhältnis zu dir, zum anderen. Und wenn man dieses Verhältnis jetzt in Frage stellt, stellt man damit nicht ganz grundlegend auch in Frage, wer wir überhaupt zueinander sind?
Das ist richtig, aber die Eigentumsordnung meint natürlich schon zunächst eine Regelung zwischen demjenigen, der Eigentum besitzt, und der Sache, auf die sich das Eigentum erstreckt. Und dabei muss man dann aber im Blick haben, die grundlegendere Ordnung, in der wir zueinander stehen, als Menschen, als Mitmenschen innerhalb einer Gesellschaft. Das ist die grundlegende kommunikative Struktur unseres Menschseins, während die Eigentumsordnung etwas Abgeleitetes ist, dass jeder auch für sich ein Verhältnis zu einer Sache, über die er verfügen kann, besitzt. Und dieses Verhältnis ist aber nicht in der gleichen Ordnung wie das personale Verhältnis der Menschen untereinander, sondern es ist ihm untergeordnet, es soll ihm dienen.
Und was halten Sie dann von Modellen von gemeinsamer Teilhabe? Also dass man zum Beispiel sagt, ab einer systemrelevanten Größe soll das Eigentum an Wirtschaftsgütern, was es gibt, nicht nur individuell von Einzelpersonen, sondern gemeinschaftlich, öffentlich gehalten werden. Und diese vorgelagerte Teilhabe, die verhindert dann eben, dass es so eine starke Konzentration von Eigentum gibt bei einigen und dass die Miteigentümer sich begegnen können als Bürgerinnen und Bürger. Also miteinander spielen statt gegeneinander. Was halten Sie von so, sagen wir mal, sehr sozialistischen Modellen?
Da müsste man jetzt unterscheiden. In der Form von genossenschaftlichem Eigentum innerhalb der landwirtschaftlichen Produktion kannten wir das ja auch in der Vergangenheit schon. Da kann das auch sinnvoll sein. Aber ich warne auch eher davor, dass man sagt, je größer und anonymer, unüberschaubarer die Eigentumsverhältnisse werden, desto stärker muss die Allgemeinheit hier eintreten. Ob die Allgemeinheit, das heißt dann im Wesentlichen ja doch der Staat, hier der bessere Unternehmer ist, da haben wir ja in der Vergangenheit keine wirklich guten Erfahrungen damit gemacht. Ich könnte mir eine andere Form gemeinschaftlichen Eigentums vorstellen, besser zum Beispiel, wie wir es haben, dass man Carsharing und solche Modelle, dass man aber in persönlicher Verantwortung schon bei der Inbesitznahme des Eigentums diese gemeinsame Verantwortung vereinbart. Da könnte ich mir das gut vorstellen. Das wäre etwas Innovatives und das wäre vielleicht auch angemessen, weil dann ja die Frage ist, ob wir tatsächlich so viele Autos, wie wir bisher haben, wenn jeder sein eigenes oder auch zwei hat, benötigen. Das könnte ein zukunftsfähiges Modell sein im Blick auf ganz bestimmte Sachwerte, an denen wir Eigentum besitzen. Dann eben nicht mehr individuell, sondern in gemeinsamer Verantwortung.
Aber da muss man ja sagen, das haben wir teilweise schon, dieses Share Economy, also vor allen Dingen auf der Konsumentenseite, dass eben Konsumenten sich ein Auto teilen, das Auto gemeinsam nutzen, es gehört ihnen nicht mehr. Aber den Unternehmen gehört ja das Auto und die machen ja die Profite am Ende. Also wie kommt man daran?
Indem man, das Unternehmen hat ja auch wiederum mehrere Eigentümer, möglicherweise, wenn es eine Aktiengesellschaft ist, sehr, sehr viele. Und dann muss man eben auch auf dieser Seite sich beteiligen. Das ist jetzt kein ganz neues Modell, sondern das war etwa in der kirchlichen Soziallehre schon lange vorgedacht, dass man auch den Besitz an Unternehmensanteilen möglichst weit in der Bevölkerung streut und damit eine Spaltung der Gesellschaft in Mega-Eigentümer oder Eigentümer unvorstellbar größer Vermögenswerte auf der Produktivseite und auf der anderen Seite, dass man nur Lohneigentum in geringem Ausmaß hat, dass diese Spaltung überwunden wird.
Aber welchen Anreiz haben diese Mega-Unternehmer, von denen Sie gesprochen haben, überhaupt zu sagen, ja, bei so einem Modell machen wir jetzt noch mit?
Die Frage ist ja, wie man Aktien überhaupt an den Markt bringt. Und da kann ja schon der Gesetzgeber das auch regeln, dass etwa in Aktiengesellschaften immer ein gewisser Anteil an Aktienbesitz so gestreut sein muss, dass es nicht nur ganz wenige Gesellschaften sind, die einen ganz großen Anteil haben, sondern dass etwa eine Mindestquote von Aktien im weit gestreuten Besitz von kleinen Anteilhabern bewahrt ist.
So die Einschätzung von Eberhard Schockenhoff, Moraltheologe an der Universität Freiburg im Breisgau.